Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neon Ghost Ghost Hour, dem Popkultur-Podcast. Mein Name ist Benjamin Fiege und mit dieser Episode melde ich mich sozusagen aus der verlängerten Sommerpause zurück. Es gibt also eine brandneue Interviewstaffel. Unser heutiger Gast ist Rocco Schamoni. Rocco ist Musiker, Schauspieler und Autor und feiert gerade mit einer Tour, die ihn quer durch die Republik führt, sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Ich werfe mit Rocco einen Blick zurück auf seinen Start im Business und spreche außerdem mit ihm über seine Flirtereien mit dem Mainstream, er war immerhin mal auf dem Bravo-Cover, das Scheitern als Chance und Humor als Waffe im Kampf gegen Depressionen. Also, hört gern rein, lasst uns ein Abo da. Wenn ihr es interessant findet, empfehlt uns euren Freunden und Bekannten und wenn nicht, euren ärgsten Feinden. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
Neon Ghosts. Ghost Hour. A pop culture podcast.
Rocco, du feierst 40 Jahre auf der Bühne.
Ja.
Aktuelles Programm. Ich habe gelesen, fast wäre es gar nicht dazu gekommen, weil wir dich eigentlich ursprünglich fast ans Töpfern verloren hätten.
Ja, also ursprünglich erstmal vor über 40 Jahren bin ich ja gelernter Keramiker gewesen, allerdings gegen meinen Willen. Ich musste halt irgendwas machen, weil meine Mutter gesagt hat, ohne das fliegst du zu Hause raus und ich hatte keine Kohle. Also habe ich diese Keramikerlehre gemacht und habe sie verflucht und mich selber dafür, das gemacht zu haben. Aber jetzt irgendwie nach irgendwie, keine Ahnung, 25 bis 30 Jahren, als wir Dorfpunks aufgeführt haben am Schauspielhaus als Theaterstück, da habe ich auf der Bühne getöpfert. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass das ein geiler Beruf ist. Ich habe auch wieder Kontakt zu der Substanz bekommen und jetzt arbeite ich extremst gerne damit und mache viele Sachen damit.
Wie hattest du dir das damals ausgesucht? War das irgendwie, hat dich da jemand drauf gebracht? Hattest du irgendwie Interesse daran, loses schon? Oder wie kamst du denn dazu damals?
Ich wollte was mit Kunst machen. Also meine Alten haben gesagt, du fliegst zu Hause raus oder such dir irgendwas für eine Beschäftigung. Und da habe ich gesagt, ich will was mit Kunst machen und die Mothesius-Werkschule in Kiel, die war irgendwie schon zu, da waren die Kurse alle besetzt. Ich hätte dann ein Jahr warten müssen. Und ich durfte nicht ein Jahr rumhängen, das hätten meine Eltern nicht gewollt, weil ich für sie extrem anstrengend war. Ich war halt haltlos und gaga. Und deswegen haben sie halt gesagt, okay, du musst irgendwas machen. Und dann war das Einzige, was irgendwie halbwegs künstlerisch war, diese Keramiklehre, die im Plön frei war. Und ich habe die Chefin getroffen, die hat gesagt, ja, okay, machen wir. Und dann habe ich es einfach gemacht. Hatte den Vorteil, ich war den ganzen Tag alleine. Aber es war auch der Nachteil. Wenn man 3 Jahre lang irgendwie in seiner Jugend irgendwie alleine in so einem kahlen Raum sitzen muss, um Tonigel herzustellen, dann wird einem irgendwann auch ganz anders.
Aber du hast es dann komplett durchgezogen damals.
Ja, das war das erste und einzige, was ich durchgezogen habe damals. Alles davor habe ich abgebrochen. Alle Schulen, alles Jugendaufbauwerk von der Heilsarmee. Ich habe alles abgebrochen. Aber dann kam das und weil meine Mutter so gejammert hat und du musst doch einmal im Leben irgendwas schaffen und durchstehen und so, habe ich das dann durchgestanden.
Du hast gesagt, eigentlich wolltest du gerne in die Kunst. Wann kam denn das Interesse an Musik dazu? Oder war das immer parallel schon da?
Immer. Meine Eltern wollten bloß nicht zulassen, dass ich wollte ja nichts anderes machen als Musik. Seit ich 14 bin oder sowas, wollte ich Musik machen. Aber weil die Musik, die ich zu Hause gemacht habe in unserem Proberaum, so unfassbar schlecht war, konnten sich meine Eltern einfach nicht vorstellen, dass das eine Zukunft hat. Und warum sollte ich da jetzt irgendwie ein Jahr lang Musik machen dürfen von einer Musik, die sie keine 7 Minuten aushalten konnten? Auch in Punkkreisen war das keine gute Musik. Es war einfach keine gute Musik, aber ich wollte das machen.
Du bist ja dann nach Hamburg gegangen. Bis dort, kann man ja sagen, in Hamburg bist du ein Weltstar, so, sozusagen im Rest der Republik so. Ja, wie soll man sagen? Eine Subkultur-Galionsfigur oder ein Geheimtipp, ein großer Geheimtipp immer. Hattest du irgendwann mal damit ernsthaft geflirtet, Richtung Mainstream zu gehen, oder hast du dich immer so wohlgefühlt in dieser Nische oder in dieser Subkultur?
Das habe ich ja immer wieder gemacht. Ich bin zwischendurch immer wieder, auch wie in meinem letzten Buch, Pudelskern, zu berichten, zu lesen war. Ich bin immer so hin und her gehoppt. Also ich bin dann irgendwie mit, keine Ahnung, 25 bei der Polydor gelandet. Für eine Dreiviertelmillion Mark damals wurden dann zwei Platten produziert und ich sollte so der neue Teenie-Star werden, nachdem die Ärzte sich aufgelöst hatten. Und das hat aber auch nicht funktioniert. Und dann gab es immer wieder so Momente, wo das dann kommen sollte. Ich war auch in allen möglichen Fernsehshows bei Hugo Egon Balder und Hella von Sinn und Verona Feldbusch und überall irgendwie. Also bin da immer so durchgeschoben worden. Aber eigentlich hat das alles nicht gepasst, weil das alles zu glatt und zu unlustig für mich war. Ich fand das nicht, es hat meinen Humorsinn quasi nicht getroffen. Und mein Wunsch nach Merkwürdigkeit oder Tiefsinnigkeit oder auch Liebe für Kunst und Musik und Kultur nicht bedient. Und dementsprechend bin ich da immer wieder rausgegangen oder auch irgendwie entfernt worden, weil der Mainstream und ich uns irgendwie nie richtig anfreunden konnten. Und trotzdem bin ich immer wieder mit dem einen Bein da drin, weil es auch irgendwie Spaß bringt. Fraktus ist ja auch so ein sonderbares Zwitterwesen. Das steht als Kinofilm mit 1,7 Millionen Euro Produktionsetat, so auch in so einem Grenzbereich. Und das haben dann irgendwie, keine Ahnung, insgesamt 150.000 Leute gesehen, wenn man die DVDs und die Videoauswertung im Netz noch mit dazu nimmt. Das ist nicht richtig Mainstream, aber es ist auch nicht richtig Indie. Das ist so dazwischen. Dass ich dann irgendwie bei ARD Kultur eine eigene Sendung hatte und für einen Rolling Stone eine Kolumne geschrieben habe, ist auch immer so ein Grenzgang. Ich finde diesen Grenzgang irgendwie ganz gut. So, ich finde, reines Indie-Dasein ist, finde ich, manchmal ein bisschen zu eingeschränkt. Da bedient man immer die eigenen Kreise. Das finde ich auch schön, aber ich würde mich auch freuen, die anderen etwas zu erwecken. Es gibt ja so wahnsinnig viele Menschen, wenn man die bloß erreichen könnte mit dem geilen Scheiß, den man macht, dann würde man der Kulturlandschaft Deutschland vielleicht einen großen Dienst erweisen können. Ich glaube, dass wenn wir uns jetzt die Radiolandschaft von heute anhören, es gibt so viele tolle Musik, die in diesem Land gemacht wird und auf der ganzen Welt, die niemand mitbekommt. Und die es wert wäre, an die Leute herangetragen zu werden, die diesen ganzen tristen Mainstream-Shit sich reinziehen müssen, weil sie es nicht anders wissen. Oder mittlerweile die von KI produzierte Musik, das ist das Schlimmste, was es auf der Welt gibt für mich. Deswegen würde ich mich freuen über eine Zwangsquote für Independent-Musik, sodass man die Leute zwingt dazu, interessante, bessere Sachen zu hören. Jede Stunde, ich weiß nicht, werden 20 Songs gespielt, davon müssen zwei ausgewählt gute Songs sein. Der Rest kann scheiße sein. Dann schaffen wir vielleicht eine Bewusstseinsveränderung.
Würdest du sagen, da hat sich aber auch irgendwie was verändert? Als du hast ja gesagt, damals warst du irgendwie 25 und da wurdest du in diese Richtung gepusht. Ist heute so die Grenze zwischen Mainstream und Indie, ist die fließender als damals? Würde das heute vielleicht anders laufen?
Ja, die ist insofern fließender als es diesen klassischen Underground, wie es ihn damals gegeben hat, den gibt es ja gar nicht mehr. Es gab ja wirklich Jugendbewegungen, die waren richtig abgegrenzt. Punkrock, Rockabilly, Psychobilly, Skin, dieser ganze, so dieser Mod, das waren alles so Sekten so. Und man hatte quasi so eigene Haufen, in die man rein leben konnte. Heutzutage ist das alles völlig durchmischt. Jede Information ist zu jedem Zeitpunkt überall habbar. Alles ist da. Es gibt keinen Geheimladen mehr. Der wird sofort im Netz präsentiert. Deswegen ist die Situation eine völlig andere heutzutage als damals. Damals gab es, ich fand das irgendwie ganz gut, dass man sich so in so komischen Kleinst-Soziotopen verstecken konnte und abtauchen konnte aus der Realität und nicht mehr auffindbar war. Man konnte verschwinden. Das geht heutzutage nicht mehr. Man kann nicht mehr verschwinden, weil die digitalen Spuren überall bleiben.
Würdest du sagen, oder du bist ja damals sogar mal auf dem Bravo-Cover irgendwie mitgelandet, ne? Warst du abgebildet? Kamst du da damals sozusagen in eine Rechtfertigungssituation gegenüber der Szene, in der du dich ja sonst auch aufgehalten hast? Was machst du denn da? Wieso bist du jetzt hier, keine Ahnung, neben Jason Donovan und Luke Perry irgendwie auf dem Bravo-Cover?
Ja, ich war mit New Kids on the Block auf dem Cover und das habe ich mit der starken Rechtfertigungsdruck gebracht. Denn in Punkkreisen, also sprich im wichtigsten Punkclub von Hamburg im Krawall, wurde natürlich die Nase gerümpft. Was macht der denn da? Was ist das denn für ein weicher, jämmerlicher Shit? Der will reich werden, der will Kohle machen, bla bla bla. Ich habe den Angriff verstanden. Ich fand auch den Grenzgang in diese Welt nicht einfach. Ich war dann in München auf der Bravo-Party zusammen mit Milli Vanilli und Sidney Youngblood und so. Das war, ich habe so stark gespürt, dass ich da nicht reingehöre, dass diese Welt mich nicht will, dass ich also in derselben Nacht noch quasi abgesprungen bin und das Kapitel beendet habe. Das ging, es hat nicht gepasst, ich war nicht brauchbar und nicht kompatibel für diese Art von Glattheit.
Du bist ja, dein Name ist ja ziemlich stark mit Hamburg, wie gesagt, verknüpft. Glaubst du, du hättest ja gleichermaßen auch in München, Köln oder Berlin irgendwie funktionieren können? Du hast ja auch so ein bisschen dein Soziotop da aufgebaut, ne? Du hast diesen Club gegründet und alles Mögliche. Hättest du das auch in anderen Städten machen können und ist halt zufällig Hamburg jetzt gewesen oder hat die Stadt auch irgendwie was, was dir besonders gut zu dir passt?
Also ich glaube, in anderen Ländern hätte ich einen ganz anderen Status erreichen können. Ich glaube, dass ich in Italien, aber auch in England, aber auch in Amerika viel weitergekommen wäre, weil merkwürdige, semi-undergroundige, halb-independent, halb-Mainstream-Vögel da durchaus bis an die Spitze durchdringen können und wieder verschwinden können. Das ist alles möglich. Gerade in England sieht man das ja. Also was da in den letzten 50 Jahren oder 60 oder 70 Jahren in den Charts auftauchte, war teilweise so hochgradig fantastisch und außergewöhnlich und plemplem und merkwürdig und dann wieder verschwand. Das ist alles in Deutschland nicht möglich gewesen. In Deutschland ist das extrem schwierig, aus seinem kleinen Kistchen rauszukommen. Und die träge Öffentlichkeit, die sehr unmutig und sehr unneugierig ist, zu erreichen, quasi keine Chance. Wäre in anderen Ländern anders gelaufen, aber dafür ist es zu spät.
Woran liegt es deiner Meinung nach, dass man bei uns da so starr ist? Man konsumiert ja auch die Musik aus anderen oder man schätzt ja auch die Künstler aus anderen Ländern für ihre Vielseitigkeit und das, was sie machen, das bekommt man ja auch mit. Wieso gewährt man hier den Künstlern nicht dieselbe Chance sozusagen?
Ich glaube, das hat immer noch was mit der German Angst zu tun, mit der deutschen Angst, die tief, tief eingesackt ist, die viele Generationen reichen wird. Das, was die Deutschen im Zweiten Weltkrieg, davor auch schon, aber speziell im Zweiten Weltkrieg, im Dritten Reich verbrochen haben, und das, was sie dafür aufgebrummt haben, ist so tief eingedrungen in die Gene und in die Meme, dieser Gesellschaft, dass es so keinen, glaube ich, es gibt ja auch keinen natürlichen, erträglichen Nationalstolz in Deutschland. Wenn ich die Engländer sehe dabei, wie sie stolz sind auf ihr Land, oder auch die Italiener, bei denen finde ich es ein bisschen schwieriger, die sind ja auch Faschisten, aber bei den Engländern, wenn ich das so sehe, dann finde ich das irgendwie bei denen okay. Ich stehe nicht auf Nationalstolz, also gar nicht. Aber bei denen finde ich es irgendwie okay, weil die sind Antifaschisten gewesen und die haben versucht, ihr Land zu retten vor dem Überfall und irgendwie finde ich es bei denen gut. Und das hat eine andere Art als bei uns. Bei uns gibt es das zum Glück nicht in dieser Verbreitung. Und dadurch gibt es eben auch keine Besinnung auf die deutsche Musiktradition, die ja sowieso unterbrochen ist. Es gibt ja diesen wahnsinnigen Riss. Der Riss, der die deutsche Kultur, der die deutsche Kunst, der die deutsche Musik komplett zerrissen hat. Und wir können nicht durch diesen Riss durchgehen. Wir können nicht so wie Thin Lizzy, Whiskey in the Jar ausgegraben hat als traditional und daraus einen wahnsinnig geilen eine Rockhymne gemacht hat. Den Zugriff haben wir nicht. Irgendwie die Moorsoldaten können wir nicht so aufmotzen, dass wir daraus jetzt einen geilen, deepen Techno-Song machen. Das funktioniert nicht. In diesem Land ist das nicht möglich. Und deswegen ist also quasi durch den Faschismus, also durch den deutschen Nationalsozialismus und die daraus resultierende deutsche German Angst, da so ein Keil drin, der, tja, unsere Kultur so bedingt, wie sie ist.
Du hast ja gesagt, du hättest dir vorstellen können, dass es in anderen Ländern viel besser funktioniert hätte noch für dich. Also es hat ja auch gut funktioniert hier, aber noch besser vielleicht anderswo. Hast du das mal probiert, irgendwie auf einen anderen Markt zu kommen? Hast du mal überlegt, irgendwie in England mal zu spielen oder Songs auf Englisch aufzunehmen für den Markt? Oder
Nee, das fand ich irgendwie immer albern. Also, da ist die englische, die englische Musikszene ist so far off und so gut und da gibt es so wahnsinnig gute Leute und da kommt so ein Typ aus Hamburg mit schlechtem Englisch und versucht dann auf dem. Ich hätte als Phänomen dort eine Chance gehabt. Ja, mit so radebrechendem Englisch, nicht wirklich gut, nicht auf dem gesanglichen Niveau von den Kings, aber mit interessanten Texten, die lustig und strange sind. Als Phänomen hätte ich eine Chance gehabt, aber das wäre ein wahnsinniger Fight gewesen, weil wer, nennen wir mal einen deutschen Künstler, die das geschafft haben. Also die Hosen können vielleicht irgendwie in London spielen vor, keine Ahnung, 500 Leuten, aber, oder vielleicht für 800 oder so. Aber wer hat denn sonst die Möglichkeit dort nutzen können? Das gibt zu so viel Gutes da in dem Land, als dass da jemand von uns, außer eine Band wie Kraftwerk zum Beispiel oder paar wenige internationale deutsche Acts, die da quasi rüber marschieren konnten. Ne? Also, aber die meisten von uns, gerade aus dem Indie-Sektor, ist die Möglichkeit einfach nicht da gewesen.
Eine Chance, die sich ja dir mal geboten hat, war bei Viva 2 zu moderieren, habe ich gelesen. Du warst ja auch dann eine Zeit lang in Köln. Wieso hat das am Ende nicht funktioniert?
Also die haben mir eine eigene Sendung versprochen. So wie ich sie mir damals gewünscht habe. Ich habe so Bedingungen gestellt und Dieter Gorni hat gesagt, ja, kriegst du alles, kannst du machen, wie du willst. Und dann wurde aber immer, Steve Blame hat sich immer gemeldet, ja, es ist jetzt gerade schwierig mit dem Studio, dein Studio da aufzubauen, wir haben jetzt gerade nicht genug Geld, fahr doch mal nach New York. Dann bin ich nach New York gefahren für eine Woche und habe da eine Sendung moderiert. Und meine eigene Show wurde aber nicht, entstand nicht. Und nach einem halben Jahr hat mich Steve Blame nach Köln bestellt und hat mir gesagt, Rocco, es tut mir so leid, wir haben das Geld nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder stellst du dich jetzt in die Studio, da, das wir da haben, da so eine leere Halle, und moderierst alte Boogie-Woogie-Videos an und ein bisschen Smokey und ein bisschen Sweet und so. Oder ich gebe dir 30.000 Mark und dann trennen wir uns hier. Und da bin ich sehr glücklich mit einem kleinen Package Geld nach Hause gefahren und habe gedacht, wow, ich habe meinen Kopf wieder aus der Schlinge gezogen und kann jetzt alle einladen und kriege keine Vorwürfe und es ist alles top gelaufen.
Ja, wir haben uns jetzt gerade schon so ein bisschen über das Scheitern, wenn man es so nennen will, erzählt. Du erzählst ja auch davon in deinem jüngsten Buch, wie dein erster Ausflug in die Musik sozusagen gescheitert ist. Du hast es auch vorhin ja schon erwähnt. Am Ende ist aber ja dieses Scheitern auch irgendwie so ein bisschen die Grundlage deines späteren Erfolgs ja dann auch gewesen, ne? Würdest du sagen, wir fürchten uns in Deutschland viel zu sehr vorm Scheitern?
Also, das ist ein sehr großes Terrain. Da muss man eigentlich ziemlich genau sein, weil Scheitern mittlerweile vom neoliberalen Wirtschaftssegment quasi schon wieder eingesetzt wird. So, ne? Scheitern als Chance in Betrieben. Du musst dein Scheitern zulassen. Erst wenn du gescheitert bist, kannst du wachsen und dann wirst du noch stärker und bist noch produktiver für die Firma und so. Es gibt also einen Begriffswandel in dem Bereich, den man kritisch beäugen muss. Grundsätzlich ist es so, dass Scheitern, bis Christoph Schlingensief vor 20 Jahren den Begriff einfach mal so umgemodelt hat und Scheitern als Chance ausgerufen hat, war das ein diffamierender Begriff, mit dem keiner was zu tun haben wollte. Seitdem hat so eine Art Umdenken stattgefunden und ich bin natürlich jemand, genau wie Heinz Strunk, der aktiv mit diesem Begriff gearbeitet hat, weil wir so unglaublich gescheitert sind. Wir sind so wahnsinnig gescheitert in unserem Leben, dass wir eigentlich gar nichts anderes machen konnten, als später davon berichten, weil wir hatten ja nichts anderes als unser eigenes Scheitern. Wir konnten nicht von großen, glamourösen Siegeszügen berichten, sondern eben nur von diesem ständigen Fallen. Aber das konnten wir so gut machen, wir konnten darüber so pointiert berichten und so genau, dass andere erstmal darüber lachen konnten und zum Zweiten sich darin wiederfinden konnten und ihr eigenes Scheitern darin erkennen konnten. Und auf einmal ist daraus ein Geschäftsmodell geworden. Für mich und für Heinz auch und für ein paar andere vielleicht auch. Das mag man jetzt kritisieren oder kann sagen, naja, dann ist es ja gar kein echtes Scheitern mehr, wenn ihr daraus jetzt Profit schlagt. Aber das ist das Einzige, was mir geblieben ist, dass ich jetzt mit gutem Recht mein eigenes Scheitern ausbeuten darf und meine eigene Depression, mein Scheitern am Gelingen grundsätzlich hat eben auch viel mit Depression zu tun, ausbeuten darf, es beschreiben darf. Dadurch die Depression übrigens auch in den Griff bekommen kann. Die ist jetzt nicht mehr mein Herrscher. Ich habe die Zügel in der Hand, weil ich berichte über sie. Ich kann mich über sie lustig machen. Ich kann mich über das Scheitern und die Depression lustig machen. Und deswegen bin ich, wenn man so will, Herr über mein eigenes Scheitern geworden. Das ist in meinem Fall für mich ein Glücksfall. Ich hätte niemals gedacht, als ich so unendlich gefallen und gescheitert bin früher, dass ich später davon leben werde. Jetzt ist das für mich eine tolle Sache. Und ich freue mich darüber. Und wenn sich darüber jetzt jemand echauffiert, ist mir das auch egal.
Wie bist du dann nach diesen Momenten des Scheiterns wieder auf die Beine gekommen? Hattest du immer so eine Art Rocky-Mentalität, so jetzt erst recht, probier's was anderes oder ich probiere es nochmal? Oder ist es was, was du auch erst lernen musstest?
Also man muss, also wenn man sich nicht umbringen will, und ich habe in meinem Leben 73.685 Mal darüber nachgedacht, mich umzubringen. Immer und immer wieder. Ich habe das aber nie gemacht. Das war immer nur so eine Option, ne? In der ganzen Depression habe ich immer gedacht, okay, mir geht es super schlecht, aber ich kann mich ja noch immer umbringen. Das ist besser als diese Qual. Und wenn man das aber nicht will, wenn es einem zu jämmerlich ist, sich umzubringen und von der Brücke zu stürzen und alle anderen zu verletzen und so. Wenn man also denkt, okay, das geht so nicht, gerade wenn man ein Kind hat, dann kann man lernen, über Humor eine Aufsicht darauf zu kriegen. Und dann wird auf einmal diese ganze Jämmerlichkeit, in der man steckt, auch ziemlich jämmerlich von oben und manchmal auch ganz schön klein, und dann kann man so mit der Distanz darauf schauen und darüber berichten, und auf einmal fällt einem auf, dass es auch ganz schön lustig ist. Dass das Allerweltsprobleme sind, die haben viele andere auch, und man ist nicht so außergewöhnlich und so unglaublich speziell in seinem Leiden, wie die meisten 25-Jährigen denken, bis sie sich irgendwann umbringen mit 27. Das geht vielen anderen auch so, und das sind kleine Probleme, die haben wir alle. Und man kann diese Probleme überleben und man kann daran wachsen und man kann weiterkommen. Man muss bloß von oben drauf schauen und eine gewisse selbstironische Distanz dazu kriegen. Dann kann es einem anders gehen und dann wächst man daran und dann kann man auch darüber berichten. Das kann sehr komisch sein, darüber zu berichten.
Sie haben ja mal gesagt, das ist ja auch so eine gewisse Haltung, die Sie mit Ihren Kollegen da von Studio Braun auch eint. Ne? Sie haben ja da alle einen ähnlichen Ansatz, Humor auch als Waffe gegen die Depression oder auch das Witze machen über, ich weiß gar nicht, wie das genaue Zitat war, das ich von Ihnen gelesen habe, über das eigene Jammern, glaube ich, ne? So war es. Ist es was, was Sie sozusagen dann gegenseitig von sich gelernt haben oder was im Verhältnis mit den anderen sozusagen entstanden ist, diese Haltung? Da hat man sich dann sozusagen, dass man sich da so gemeinsam dann so rauszieht oder hatten Sie das alle schon vorher, diesen Ansatz?
Nee, den haben wir gelernt. Den haben wir einzeln gelernt. Das ist das Gute am Älterwerden, dass man lernt, mit solchen Situationen und mit dieser ganzen Gram und diesem ganzen Leid und dieser ganzen Selbstbespiegelung und dem ganzen Selbsthass und dem Selbstzweifel umzugehen und auf einmal distanziert darauf zu schauen und zu erkennen, wie alltäglich das eigentlich ist, was man da mit sich rumschleppt. Und wenn man sich darüber dann ständig unterhält und das auch noch in den Leiden der anderen erkennt, dass die ähnlich sind und dass das gar nicht so besonders ist und dass man da ziemlich klein dabei ist und auch ein bisschen jämmerlich und lächerlich, dann kann man sich darüber austauschen. Und wir haben dann voneinander gelernt und haben auch im Reden darüber gelernt, wie man sich darüber lustig machen kann und dass das anderen helfen kann. Man darf sich da nicht so reinfallen lassen. Und das kann andere ermutigen, auch so damit umzugehen und die eigene Depression nicht zum Herrn über das eigene Leben werden zu lassen. Das ist immer der letzte und wichtigste Ratschlag. Die Depression ist bei vielen und auch bei mir zu Zeiten meines Lebens so stark, dass sie einen völlig beherrscht. Aber man kann die Zügel auch selber wieder in die Hand bekommen, wenn man eine gewisse Distanz drauf hat und drauf schaut und merkt, dass da etwas Banales einen in den Griff bekommen hat, das eigentlich gar nicht die Größe und die Macht hat, die es scheint zu haben, sondern dass es alles nur aus dem eigenen Kopf herauskommt und aus den eigenen Zweifeln und Zwirbeln und Spiralen, in die man sich da reinfallen lässt. Und man kann da auch wieder rauskommen und dann kann Spaß draus werden.
Wenn man jetzt, ja, wenn der Humor sozusagen als Waffe gegen die eigene Depression eingesetzt wird und die Depression ja dann auch dann auf eine Art und Weise mit der eigenen Kreativität dann vielleicht auch vernetzt oder verbunden ist, ja, geht man dann so weit zu sagen, oh, ich sehe die Depression oder so irgendwie fast schon als Bedingung für mein künstlerisches Schaffen an, oder würden Sie sagen, nee, das würde auch ohne ganz gut funktionieren? Gibt ja dieses Klischee des leidenden Künstlers irgendwie, ne? Das.
Also ich habe das Gefühl, dass Künstler, die nie gelitten haben oder wirklich gelitten haben, auch nicht wirklich interessante Kunst machen können. Ja, also Leuten, denen es wirklich total gut geht und die total gut drauf sind und happy sind, die glaube ich, die gehen gar nicht in die Kunst, um sich mit diesen dunklen Schichten auseinanderzusetzen, sondern die machen was anderes. Vielleicht werden die Moderatoren in einem großen Sender und versuchen, gute Laune Moderation zu machen oder so. Aber setzen sich, glaube ich, nicht mit diesen Abgründen auseinander, die wir mit uns rumtragen. Und für mich war das, ich hätte mir gewünscht, ich hätte nicht so tief da einsteigen müssen in diese Abgründe. Aber es hat mir für meine Kunst und für meine Musik und für all das Einsichten ins Sein gebracht, die ich nicht missen möchte. Ja, also ich will nicht sagen, es ist notwendig, so tief zu fallen, damit die Kunst dann irgendwie eine Spannbreite und eine Relevanz bekommt. Aber die meisten KünstlerInnen, die Kunst machen, die ich verehre, die sind irgendwo in diesen Schächten gewesen und haben von da aus was zu berichten gehabt. Und das interessiert mich mehr als reine gute Laune Musik, wie sie Toni Marshall macht. Der hätte auch interessanter sein können, wenn er von seinen Abgründen, die er zweifelsohne hat, ein bisschen mehr berichtet hätte.
Finden Sie gut, dass, oder findest du gut, dass das Thema Mental Health, Depression heute, zumindest, sag ich mal, in der Showbranche ja mehr und mehr diskutiert wird? Oder würdest du sagen, da muss man jetzt auch aufpassen, dass das nicht irgendwie so vielleicht auch von dem einen oder anderen als Masche irgendwie mittlerweile, als eine Art Vermarktungstaktik irgendwie so mitgeliefert wird, ne? Zum Pressetext des neuen Albums irgendwie.
Ja, das ist so. Das ist definitiv so. Das ist, ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren immer mehr gehört es zum guten Ton, dass man dann erkannt hat, ja, der Mann hat aber auch mit Problemen zu kämpfen gehabt und er hat sich tief mit seinen Depressionen und dann hat er sich wieder rausgekämpft. Und jetzt ist er da mit seinem neuen Album, mit der Erkenntnis, dass es doch weitergeht und so. Das sind so diese typischen Heldenreisen, die ich eigentlich ganz schrecklich finde. Das gab auf VH1 auch immer so Berichte dann so über, wie dann Ozzy Osbourne zu dem Ozzy Osbourne geworden ist. Das ging, man musste ganz tief runter. Erst dann konnte er so, das finde ich eigentlich ganz schrecklich. Und dennoch muss ich sagen, es gehört zu einer künstlerischen Biografie dazu, dass sich jemand in diese Gefilde bewegt. Ich selber beobachte so eine Biografie, wenn sie dann vor sich hergetragen wird, erstmal skeptisch und gucke mir an, ob der Typ wirklich was zu sagen hat oder die Frau. Das merkt man ja relativ schnell, ob das kokett ist oder nicht.
Wie gehst du selber? Hast du auch so Selbstschutzmechanismen heutzutage? Hältst du dich zum Beispiel, keine Ahnung, von Social Media weitgehend fern? Liest du Rezensionen, Kritik oder versuchst du sowas eher zu vermeiden?
Nee, ich halte mich von Social Media deswegen nicht fern, weil das meine einzige Methode ist, mich in die Öffentlichkeit zu bewegen, weil meine Medien, Spex und Co., alle verdampft sind unter dem großen Druck der Social Media. Deswegen bin ich, wenn man so will, der größte Feind von Social Media und nutze sie gleichzeitig trotzdem, bis die Alternativen tatsächlich im Raum stehen. Ich bin schon bei alternativen Medien im Fediverse, bei Mastodon und Co. Leider sind die meisten meiner Freunde und Follower dort noch nicht. Ich kann mich also noch nicht komplett dort kommunizieren mit ihnen. Solange muss man also quasi immer noch in den Social Media bleiben und sie rüberlocken und zu sagen, ey, kommt doch bitte ins Paralleluniversum, da gibt es eine bessere Welt. Ich bin also dort, um gleichzeitig davor zu warnen und zu sagen, Leute, benutzt das als ein Werkzeug für euch, aber nicht mehr als das. Benutzt es als Kommunikationswerkzeug, aber lasst euch davon nicht verarschen. Was die Kritikenfrage angeht, ich lese mir eigentlich wenig Kritiken durch, weil ich neige dazu, den Kritikern zu glauben. Und wenn jemand was Schlechtes über mich schreibt, dann stimmt das bestimmt. Und dann kann ich erst mal 3, 4 Tage nicht leben, weil ja ich ja erfahre, wie schlecht und unfähig ich bin. Das werfe ich mir selber ja schon ständig vor. Also sollte ich mir das nicht auch noch von jemand anders attestieren lassen.
Es ist ja irgendwie ein Phänomen, dass man die schlechte Kritik eher glaubt als die positive Kritik, ne? Obwohl die im Verhältnis vielleicht, gibt es vielleicht mehr positive Kommentare und es gibt einen schlechten und an dem schlechten hängt man sich dann irgendwie.
Ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Ist wirklich interessant. Das weiß ich auch nicht genau. Also, das ist wirklich so, ja. Also, eine Ohrfeige bleibt irgendwie, da denkst du 3 Jahre lang dran, aber so ein Schulterklopfen, das vergisst du sofort. Und mit Kritiken ist das genauso. Das ist ein negativer Impact, bleibt sofort stecken. Das ist ja der Hauptimpuls der Social Media, dass es über negative Impulse einfach wahnsinnig gut funktioniert, weil es Feuer und Dampf gibt, während positive kleine Angelegenheiten einfach verpuffen. Das ist schade so. Deswegen, ich halte mich aus den meisten Kritiken so raus und lese mir zu mir das gar nicht an. Ab und zu kann ich nicht anders, aber meistens mache ich es eher nicht.
Du hast fürs nächste Jahr auf deiner Webseite ja schon ein neues Album angekündigt, das über Crowdfunding finanziert werden soll. Ist es eine gute Alternative heute zu Streaming und Co., ein Weg sozusagen, Finanzierung und sowas zu sichern für so ein Album?
Also das Problem ist ja, dass die Labels von heute keine Kohle mehr haben für Independent-Produktionen wie meine und viele andere. Wenn du nachfragst, gibt es vielleicht sowas wie 2.000 bis 3.000 Euro. Dafür kann man als Band und ich in meinem Fall mit mehreren Musikern und vielleicht noch Bläsern und Streichern keine Platte produzieren. Das geht nicht. Und die Studiopreise sind in den Studios heute schon enorm low. Die sind schon so weit runtergegangen, wie sie irgendwie können. Tiefer können die gar nicht gehen, aber du kannst dich für 3.000 Euro eine Platte mit Arrangements machen, wo jemand noch aufwendige Arrangements schreibt, dann kommen noch 6 Bläser ins Studio und dann noch ein Streichersatz. Es ist einfach nicht möglich. Und weil dir eben kein Label dieses Geld gibt und weil die großen Labels ihre Kohle nur in Mainstream-Acts packen, gibt es keine Möglichkeit mehr, solche Platten zu produzieren, wie sie früher gemacht wurden. Vor 20, 30 Jahren ging das noch. Das ist alles Schuld von Spotify und Co. Die haben uns quasi diesen Markt genommen. Das Einzige, was es meiner Ansicht nach als Antwort gibt, sind Supporter-Plattformen. Ich bin jetzt nicht beim Crowdfunding, sondern ich bin bei der Supporter-Plattform Steady. Und Leute, die mich gut finden oder meine Kunst oder meine Musik mögen, können mich dort supporten. Ich habe jetzt mittlerweile schon einige Follower, Supporter, die mir dort quasi monatlich kleine Beiträge überweisen. Dieses Geld sammelt sich an und ich hoffe davon, am Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres so viel zusammenbekommen zu haben, dass ich davon eine Platte produzieren kann. Jetzt bin ich schon bei ungefähr 50 Supportern. Das ist nicht viel, aber schon trotzdem eine ganze Menge. Und wenn ich noch mal so viel zusammenkriege oder vielleicht 150 bis 200, dann ist die Sache re relativ sicher. Und wenn ich dann eine Summe ab Summe X ungefähr, wenn ich 10.000 Euro habe, ab dann fange ich an zu arbeiten und zu produzieren.
Planst du dann, das Album auch über Streaming-Service verfügbar zu machen? Letzter Zeit höre ich immer mehr von Künstlern, die sagen, also jetzt nicht Taylor Swift oder so heißen, sondern eher so auf dem Independent-Level unterwegs sind, die dann sagen, ja gut, da verdiene ich eh nichts mit, da verdiene ich irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro im Jahr mit, 300 Euro im Jahr mit, biete es erst gar nicht mehr da an und mach nur analog, mach nur limitierte Stückzahl von Vinyl und verdienen den Rest mit Live-Auftritten und so. Welche Strategie
Das
fällt
ist
dir?
tatsächlich auch mein Gefühl. Also erstmal liefere ich das natürlich an meine Supporter. Die Leute, die das möglich gemacht haben, die kriegen das zuerst. Dann wird es wahrscheinlich auf Vinyl rauskommen, vielleicht als CD oder MC sogar, mal gucken. Ob es dann auf die Streaming-Plattform kommt, weiß ich noch nicht genau. Es gibt ja ein paar alternative Streaming-Plattformen, die weitaus bessere Saläre an die Künstler auszahlen und höhere Auflösungen in der Qualität der Musik anbieten. Ich überlege, ob ich dahin gehe. Ich bin relativ kurz davor zu brechen mit Spotify und Co. Nicht allein deswegen, weil Daniel Ek ein Militarist ist, der sein Geld in Waffenfirmen reinsteckt. 600 Millionen jetzt gerade wieder. Das finde ich das Allerletzte, dass unsere Musik da auch noch dafür vergewaltigt wird. Dementsprechend denke ich darüber nach. Meine Digital Supporter sagen: Tu das nicht. Das einzige Geld, was du verdienst über Spotify. Und die natürlich dadurch auch. Ne? Ich verstehe deren Angst, denn wenn jetzt alle Independent-Künstler sagen, okay, das wollen wir nicht mehr, dann sind unsere digitalen Supporter, also unsere digitalen Plattformen, in meinem Fall ZebraLotion, dann sind die joblos. Also das ist wieder ein Problem, was wir dann haben, weil wir diese Plattform ja erhalten wollen, die digitalen Independent-Plattformen. Ne, aber ich will eigentlich Spotify nicht mehr supporten. Also ich überlege, wie ich das machen kann, und es wird ein Weg gefunden werden. Das Wichtigste ist, dass ich meine privaten Supporter jetzt quasi belohne dafür, dass sie mich supportet haben, und dass es analog erscheint. Wie das digital erscheint, weiß ich noch nicht genau.
Von dem möglichen neuen Album dann, gibt es da schon was in Heidelberg dann zu hören? Hast du da neue Songs mit dabei oder was hast du vor?
Nee, das ist ja eine 40 Jahre Revue, also eigentlich eine Best-of-Revue. Ich lese also Texte aus den letzten 40 Jahren und also auch unveröffentlichte, die ich also gerade erst jetzt gefunden habe in irgendwelchen Stapeln. Und ich spiele Songs, die ich seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren nicht mehr gespielt habe, aber eben auch ein paar neue Songs und durchmische das. Aber so komplett neues Material, das noch nie gehört wurde, das spiele ich auf dieser Tour bewusst nicht, weil es ist eine 40 Jahre Revue. Und da kommen Leute, glaube ich, hin, um zu hören. Ich habe ganz viele Leute, die kommen immer mit meinen alten ersten Singles, die ich 1986 rausgebracht habe, und wollen gerne eine Unterschrift drauf haben. Das finde ich irgendwie anrührend, dass sie das immer noch aufbewahrt haben. Das heißt, das ist eine 40-Jahres-Revue, und ab nächsten Jahr gibt es dann irgendwann eine komplett neue Platte und auch ein komplett neues Buch.
Alles klar, ja, danke, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und freue mich auf deinen Auftritt in Heidelberg. Ich bin auf jeden Fall vor Ort.
So, dann sehen wir uns da. Vielen Dank.
Alles klar, dann.
Danke, bis bald.
And now a message from our sponsors.
The world talks about Africa, but when you want real insights, it crickets. That's why we built Raw Academy. Access in-depth insights from Africa's top entrepreneurs, investors, and industry leaders. Not just headlines, but real strategies, real opportunities. Discover high-growth sectors, navigate emerging markets, and learn the nuances that drive success. At Raw, we give you the tools to make decisions that are smart, strategic, and profitable. From tech and startups to agriculture and energy, we connect you to Africa's most promising sectors. This isn't about charity, it's about opportunity. Business leaders, investors, and entrepreneurs, it's time to take action. Visit the Raw website at resources.raw.academy. Gain the knowledge, make the move, and own the future.